Und so gehen wir weiter heute in Samuel, zweite Predigt in unserer Reihe, Biografie und Gottes Fußstapfen. Und heute das Thema eben, keine Entscheidung ist eine Entscheidung. 1. Samuel 1, die Verse 19 bis 28. Keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Laut der psychologischen Forschung treffen wir jeden Tag 20.000 Entscheidungen. Hätte ich nicht gedacht. 20.000 jeden Tag. Die meisten laufen so intuitiv ab, nebenbei. Die merkt man gar nicht. Manche, die handelt man so ab, bestellt halt mal die Pizza oder die. Und da gibt es manche, die sind schwerwiegender. Da braucht es ein bisschen länger. Da muss man überlegen, schläft vielleicht nicht. Das sind die, die wir dann sehr, sehr bewusst wahrnehmen von diesen 20.000. Je nachdem, wie man gestrickt ist, neigt man manchmal dazu, zu versuchen, Entscheidungen zu umgehen. Kennt ihr das? Na, ist gut. Ich glaub dir das jetzt auch mal. Ja, genau. Also das ist manchmal, ne, mancher hat da nicht so das Problem, boom, entschieden. Manch eine kommt damit klar. Ganz andere wieder versuchen generell Entscheidungen zu umschiffen, weil es ihnen schwerfällt, irgendwie zu entscheiden. Das ist aber manchmal eine Entscheidung, weil dann eben andere entscheiden. Andere entscheiden müssen, andere Faktoren entscheiden oder man irgendwann einfach nur von der Realität überholt wird. Und oftmals steht man dadurch nochmal vor ganz anderen Entscheidungen. Und darum unser Thema heute, keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Unser Leben, unsere Biografie ist immer auch eine Verkettung von Entscheidungen, von unseren oder denen, die andere getroffen haben, die uns aber betreffen. Und so fängt unser Text erstmal sehr harmlos an. Am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie früh auf, beteten noch einmal im Heiligtum des Herrn und kehrten dann heim nach Rama. Letztes Mal haben wir gehört, dass die im Heiligtum zugange waren. Ja? Und wenn man jetzt einfach mal so hier einsteigt, dann sieht das nett und harmonisch aus. Das ist genauso, wie man mal einen groben Blick aufs Leben macht und ja, oder mal jemand einfach so kennenlernt, ja, ist doch alles in Ordnung. Blickt man dahinter, blickt auf die Hintergründe, dann sieht es anders aus. Ja? Und die haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Wir hatten zwei Frauen, Hannah, Penina, die kamen nicht so gut miteinander klar. Hannah war kinderlos und dann hieß es hier, darauf begann Hannah regelmäßig zu sticheln und suchte Hannah wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen. Penina kränkte Hannah so sehr, dass sie weinte und nichts essen konnte. So, und jetzt ist hier, das ist es, ne? Ja. Ich habe letztes Mal neue Batterien reingemacht, wahrscheinlich. Okay, also ich lese den Vers jetzt nicht nochmal vor, aber das ist das Problem. Penina, Kinder, Hannah, keine Kinder, Penina stichelt permanent. Und das war ja auch im Heiligtum der Fall, haben wir gesehen, beim Opfermahl, da war dieses Problem. Hannah suchte dann die Nähe Gottes, das Gebet, und hat ein Abkommen mit Gott getroffen, ein Gelübde. Sie hat einen Schwur geleistet, sie betete, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir, vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Hat man gesehen, ist so ein Gelübde, Nazirea-Gelübde, 4. Mose 6. Also es ist viel, viel im Hintergrund. Das kennt man aber nur, wenn man die Geschichte von vorne anfängt. Bei Menschen kennt man das oft nur, wenn man die Biografie ein bisschen kennt. Und wenn wir jetzt den Anfang unserer Begebenheit nochmal lesen, klingt das schon anders. Ne? Am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie früh auf, beteten noch einmal im Heiligtum des Herrn und kehrten dann heim nach Rama. Jetzt klingt das anders, merkt ihr? Manche waren froh, dass sie heim konnten, hatten die Nase voll. Es hat gereicht. Es war nötig, bevor es vielleicht noch ein Problem gegeben hätte. Das ist der Hintergrund. Das ist der Unterschied zwischen einem oberflächlichen Blick und einem biografischen Blick. Und so geht jetzt dann die Begebenheit sehr spannend weiter. Gott hat diesen Schwur der Hanna erhört und sie bekam einen Sohn. Das haben wir dann hier. Als Elkana das nächste Mal mit Hanna schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger, gebar einen Sohn. Sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten und nannte ihn deshalb Samuel. Namensbedeutung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Shamu kann aber heißen, er hat gehört. Er hat erhört. El bedeutet Gott. Das ist vom Zusammenhang her am wahrscheinlichsten, dass Samuel bedeutet, Gott hat gehört. Und deswegen gibt sie ihm den Namen Samuel, denn sie hat ihn vom Herrn erbeten. Gott hat gehört, Shamu, El. Jo. Dann ist das Kind da. Und da geht es dann sehr interessant weiter. Es kommt wieder so ein Gang zum Heiligtum. Ne? Und wenn man jetzt den Zusammenhang und die Biografie kennt, denkt man schon, was kommt jetzt? Ne? Das haben wir dann hier. Im nächsten Jahr ging Elkana wieder mit seiner Familie nach Shiloh. Er wollte dem Herrn das jährliche Opfer darbringen und dazu die besondere Opfergabe, die er ihm versprochen hatte. Und dann heißt es hier, das ist so grammatikalisch ein bisschen herausgehoben, Hanna ging diesmal nicht mit. Punkt. Ja, kann man verstehen. Ja? Da schwingt bei uns jetzt schon was mit, klar, was der da erlebt hat und so weiter. Hätte ich auch keine Lust gehabt. Sie nennt andere Gründe, die bestimmt auch Gründe waren. Aber wenn man jetzt biografisch denkt, merkt man, da schwingt noch mehr mit. Sie nennt einfach das Kind und die Entwöhnung. Sie sagte zu ihrem Mann, sobald der Junge alt genug ist und ich ihn nicht mehr stillen muss, dann bringe ich ihn zum Heiligtum. Dann soll er für immer dort bleiben. Jetzt will sie aber erst noch mal mit ihm hier bleiben. Kann man auch verstehen, sie hat jetzt einen Sohn, aber eigentlich hat sie ihn eben auch nicht. Sie muss ihn, wenn er entwöhnt ist, Gott abgeben. Und das ist emotional nicht leichter, wie das Problem, das sie vorher hatte, dass sie immer in ihrer Ehre gekränkt war, weil sie kein Kind hatte. Sie steckt in der Klemme. Und Elkana, der kommt wieder so ein bisschen einfältig daher, ihr Mann, wie letztes Mal auch schon. Er sagt, tu, was du für richtig hältst, bleib zu Hause, bis du entwöhnt hast. Möge der Herr dann auch wahrmachen, was er diesem Kind zugesagt hat. Ne, er hat es mal wieder in der ganzen emotionalen Tiefe erfasst, das merkt man sofort. Und geht dann eben im Rest der Familie alleine. Hanna ging nicht mit. Hat sie einen Haufen gute Gründe dafür. Wenn man Entscheidungen treffen muss, ist das ja manchmal so eine Geschichte. Ne? In der Projektplanung unterscheiden wir manchmal zwischen Greenfield- und Brownfield-Projekten. Habt ihr das schon mal gehört? Kennt das jemand? Ja, manche nicken. Ja. Greenfield ist, das ist eine grüne Wiese und ich setze was Neues drauf, neues Gebäude. Ich führe eine komplett neue Software ein. Ich gründe eine neue Gemeinde. Dann hängt es überwiegend nur von deinen Entscheidungen ab. Natürlich ist noch ein Team drum. Aber das werden neue Entscheidungen getroffen. Brownfield bedeutet, da war schon was. Da ist eine alte Hütte, alte Bausubstanz. Die muss saniert werden, die muss vielleicht eingebunden werden. Da ist schon eine Softwarelösung da. Die muss in die alte eingebunden, upgegradet werden. Da ist schon eine Gemeinde da. Das sind aber Schritte, die dran sind, Umstrukturierung und so weiter. Das ist Brownfield. Und bei Brownfield hat man ganz, ganz viel mit Entscheidungen zu tun, die andere vorher getroffen haben. Das kann manchmal sehr, wie soll ich sagen, interessant sein, ne? Noch interessanter sind aber manchmal die Entscheidungen, die nicht getroffen wurden. Die Nicht-Entscheidungen, weil man sich vielleicht drum gedrückt hat. Und dann stehst dann du da und musst damit irgendwie umgehen. Nicht-Entscheidungen sind oft in ihrer Wirkung gravierender als Entscheidungen. Manchmal sogar gravierender als Fehlentscheidungen. Und das ist das, was wir hier im Text haben. Alles, was wir gerade gelesen haben, war die Folge einer Nichtentscheidung von Elkana. Wenn wir uns daran erinnern, er hat ja von dem Konflikt da mitgekriegt, der Frauen, und seine glorreiche Reaktion hatten wir dann. Elkana fragt dann, Hanna, warum weinst du? ich? Ne? Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als an 10 Söhnen? Ne? Das war seine glorreiche Wahrnehmung und Entscheidung als Mann. Er hat keine Entscheidung getroffen. Und so traf Hannah eine Entscheidung. Völlig seelisch zerstört, in völliger Verzweiflung, schwört sie dem Herrn, gib mir einen Sohn und er gehört dir. Den hat sie bekommen. Ihre gesellschaftliche Anerkennung ist dann da. Penina kann sie nicht mehr immer kränken, aber jetzt muss sie ihn hergeben, sobald er entwöhnt ist. Und das ist nicht viel leichter als ihre Situation vorher. Angefangen hat das, weil der Mann keine Entscheidung traf. Zu keiner Entscheidung zwischen den Frauen geführt hat. Nicht-Entscheidung. Und das ist der Grund, warum das gesamte Buch Samuel so verläuft, wie es verläuft. Das ist der Grund, warum die Biografie von Hannah und Samuel so ist, wie sie ist. Gott wird das wunderbar in die Hand nehmen, das werden wir dann auch sehen. Gott, der macht aus, ich will das Wort jetzt nicht sagen, Gold, also er kann es. Aber das hätte anders laufen können. Nicht Entscheidung, Biografie. Das ist die erste Botschaft auch für uns heute, die Folgen der Nichtentscheidung. Nichtentscheidung. Also wenn man jetzt mal in den Begriffen Greenfield, Brownfield bleibt, ich habe die mal benutzt, weil die doch sehr klar und auch so plakativ sind, dann ist unser Leben, unsere Biografie Brownfield. Wir treffen viele Entscheidungen selbst. Wir planen vieles selbst. Aber über die Hälfte und manchmal noch mehr sind wir von Entscheidungen abhängig, die andere getroffen haben. Unsere Eltern, die sogar vielleicht vor unserer Geburt gesetzt wurden. Leben ist immer Brownfield, nie Greenfield. Du fängst nie komplett neutral bei Null an. Und das ist dann auch der Grund, warum der eine sich mit Entscheidungen leichter tut, der andere muss überlegen und wieder andere treffen, wenn es geht, so gut wie gar keine Entscheidung. Vielleicht ist bei Alkana da auch schon manches im Hintergrund, das wird nicht genannt. Müssen wir mal gucken, ob über seine Person biografisch man noch mehr rausholen kann, aber es wird nicht genannt. Fakt ist aber, er wirkt sehr distanziert. Hast du nicht an mir mehr? Es heißt ja auch nie, Hannah sagte zu Elkana. Es heißt immer, Hannah sagte zu ihrem Mann. Ne? Also da ist Distanz drin, wenn er die Geschehnisse mal liest. Und die ganzen Dinger gehen immer von Elkana aus, weil er zum Heiligtum will mit der Familie, weil er. Darum gehen alle und darum ist der Konflikt. Aber wenn es darauf ankommt, dann tut er da nichts. Er entscheidet nicht. Und damit beeinflusst er die Biografie seiner Frau und die Biografie seines Sohnes grundlegend, bevor er überhaupt geboren ist. Die Folge einer Nichtentscheidung. Gott sei Dank haben wir einen Gott, der die Weltgeschichte lenkt, der alles erfunden hat und das wieder klären kann. Das wird uns die nächsten Wochen dann auch beschäftigen. Zunächst sind wir aber noch eher in der Problemstellung. Nicht entscheiden. Wie ist das bei dir mit Entscheidungen? Triffst du Entscheidungen, wenn sie nötig sind? Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das ist die Frage. Oder bist du eher so ein Nichtentscheider? Es gibt verschiedenste Gründe, warum man nicht entscheidet. Ein häufiger, der mir in Gemeinden aufgefallen ist, ist Angst vor Konflikten. Es könnte vielleicht nicht allen gefallen. Ich habe mal mit dem Ältesten gesprochen, das ist eine Weile her, der sagt, nee Jürgen, da warten wir schon Jahre, ich möchte nämlich alle mitnehmen, alle einstimmig. Das Problem war, die 3/4 der Gemeinde hat man das ganze Jahr über nie gesehen. Das war landeskirchliche Gemeinschaft, war Doppelmitgliedschaft in der Landeskirche. Und viele waren Mitglied, sind nur einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung gekommen, sonst waren sie das ganze Jahr nicht da. Und da sage ich, du kannst gerne warten, bis du alle mitnehmen kannst. Aber ich sage dir, nicht mit 100%iger Gewissheit, ist jetzt keine prophetische Aussage, aber du kannst davon ausgehen, wenn du den Schritt machen willst, ist niemand mehr da, den du mitnehmen kannst. Versteht ihr? Und dann war seine Entscheidung eine Entscheidung, ob er das will oder nicht. Ich habe das sehr oft erlebt, dass man gewartet hat, bis der Letzte und irgendwann war halt außer den paar Letzten nichts mehr da. Das ist das Problem. Entscheidungen sollten gefällt werden an der richtigen Stelle von der richtigen Person zur gegebenen Zeit. Die Bibel betont immer wieder den Zeitpunkt. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Also Nichtentscheidung hat oft weniger mit den Umständen, sondern viel mehr mit mir zu tun. Ich will meine Ruhe. Ich hab's gern, wenn alle mich für lieb und nett halten und kein Konflikt, deswegen treffe ich keine Entscheidung. Jo, wie hat das Jesus als Vorbild gegeben? Hat er Entscheidung getroffen, Entscheidung gefordert? Haben ihn alle für lieb und nett gehalten? Das ist der Punkt. Es gibt niemanden, der krassere, klarere Entscheidungen gefordert hat als Jesus. Deswegen, keine Entscheidung ist oft eine Entscheidung. Man selbst kommt vielleicht gut dabei raus, aber die danach, die müssen damit umgehen. Die Folgen der Nichtentscheidung. Weiterer Punkt ist manchmal Überforderung. Überforderung. Das kann hier vielleicht bei Elkanah gewesen sein. Vielleicht ein bisschen Konfliktangst, hat es nicht so mit dem Konflikt nicht so nachvollzogen. Vielleicht Sozialintelligenz, er war mehr anders gestrickt und dann bist du gleich, oh, wie ist denn das? Konflikte in der eigenen Familie sind sowieso immer die dümmsten, ne? Kennt ihr ja. Ne? Also da hat man beruflich, klärt man Konflikte und Seelsorge, aber zu Hause, muss ich euch ehrlich sagen, gelingt mir das auch immer nicht so gut. Wie außerhalb. Ne? Also familiäre Sachen sind nochmal immer so eine eigene Geschichte, wo man immer ein bisschen das Gefühl hat, also eigentlich bin ich dem jetzt gar nicht gewachsen. Ne? Wenn man jetzt natürlich eine Überforderung hat, weil einem ein bisschen Informationen fehlen an der Stelle, Kompetenzen, überhaupt kein Problem. Das kommt in unserer komplexen Welt heute ständig vor. Muss ich immer vielleicht erstmal schlau machen. Das ist so. Ist auch gut, wenn man das dann macht und nicht zu schnell entscheidet. Aber manchmal ist die Überforderung einfach auch da, weil du nicht bist, was eigentlich deine Funktion ist. Nach meiner Ausbildung zum Coach habe ich ab und zu, wir mussten so Coachings machen, dass man das Zertifikat Coach kriegt. Und wir hatten hinterher immer Reflexionsgespräche und so. Und ich habe das auch selbst festgestellt, da war eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe, Abteilung im Pflegebereich. Und das Problem war eigentlich, dass die als Leiter auf dem Papier standen, nicht die Leiter waren. Das war das ganze Problem. Die wurden so genannt, die wurden für bezahlt, aber waren es nicht. Waren sehr kurz dabei, keine Erfahrung und dann auch ein bisschen konfliktscheu und haben eben andere nebenbei das gemacht, damit es irgendwie läuft, weil die entscheiden mussten, das nicht hingekriegt haben. Ne? Da waren natürlich dann beide überfordert, ist ja klar. Ne? Also oft ist ein Rollenkonflikt auch dabei. Wenn man Leitung hat, Verantwortung hat, bist du Entscheidungsträger. Und wenn du dich schwer tust mit Entscheidungen, dann funktioniert es nicht. Dann ist deine Position, die du innehast, nicht das, was du bist. Und das soll ja gerade in der Gemeinde nicht sein. Wir sollen mit der Gabe dienen, die wir haben. Ne? Ein jeder diene mit der Gabe, die er hat. Das wird immer wieder betont, Petrus, dient einander mit der Fähigkeit, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann sei der gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Passt das nicht, dann hakt es. Ich kann mich noch erinnern an einer Stelle, da war ich recht neu und da stand irgendeine Veranstaltung an. Und da waren Leute für das Gebäude zuständig, für die Bestuhlung. Fand ich super, ist alles klar geregelt. Und da bekam ich ständig E-Mails, wegen jeder Kleinigkeit. Also letztlich sollte ich entscheiden, wie die Stühle gestellt werden. Da sage ich, also geht nicht. Da war dann ich überfordert. Ich sage, ich bin komplett neu hier als Pastor. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich nur für die Bestuhlung zuständig bin. Ich bin ganz neu, ich habe so eine Veranstaltung nie erlebt. Wieso entscheidest du nicht? Du machst das schon Jahre, du kennst alle Details. Ich weiß nichts. Das geht nicht, kann ich nicht, das hat schon immer der Pastor. Und da sage ich, ja, ich kann es auch nicht. Wenn ich das entscheiden würde, da würde der größte Mist dabei rauskommen. Und dann muss man mal die Rolle klären. Da war dann jemand verantwortlich, Leiter, der einfach kein Leiter war. Und die Leitung vor, die Pastoren vor, haben auch schon ständig jeden Nerv verloren, weil es nicht kommuniziert wurde. War eine wunderbare Person, hat viele Begabungen gehabt, haben wir dann auch entsprechende Begabung eingesetzt, aber nicht mehr da. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr plötzlich über was entscheiden müsst, wo eigentlich andere entscheiden sollten, die alle Infos haben, die das schon lange haben, die ganz, ganz lang dran sind. Und du sollst dann mit Riesenentfernung ohne Infos eine Entscheidung treffen. Das funktioniert nicht. Es ist gut, wenn man weiß, ja Moment, das betrifft das komplette Ding, das Gesamtsystem. Da redet man mal mit der Leitung. Aber es ist auch gut, wenn man in seinem Bereich dann die Entscheidung trifft. Sonst ist die Leitung irgendwann genervt, überlastet die, kommt sie an Arbeit und dann stimmt gar nichts mehr. Ne? Nichtentscheidung, das ist oft ein riesen Problem. Jetzt ist in Gesellschaft, Welt, Industrie, Wirtschaft, geht es ja natürlich viel um Ansehen. Ne? Ich habe ein längeres Schild auf der Tür und dann habe ich da auch mehr zu sagen. Ja? Ja, aber hast du auch mehr zu sagen? Bist du das? In der Welt klappt das oft überhaupt nicht. In der Gemeinde soll es klappen, muss es klappen. Da geht es nicht um Geld, Ansehen oder sonst was, sondern wir sind vor Christus letztlich alle gleich. Wir dienen dem einen Ziel. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Gemeinde an der Stelle ein Vorbild für die Welt ist. Kontrastgesellschaft, weil dort die Leute an der Stelle sind, was sie sind. Entsprechend ihrer Begabung. Es gibt ganz oft Probleme in Gemeinden, Gruppen, Kreisen, Kirchen, weil es da läuft, wie es in der Welt läuft. Und das ist nicht gut. Diese Unterschiede in der Verantwortung gibt es. Aber in der Wertigkeit und im Ganzen, was ja oft in Gesellschaft und Welt dann einem so, boah, wenn ich das nicht habe, dann bin ich weniger wert oder so, die gibt es eben nicht. Weil letztlich die Linie wieder für alle gleich ist. Das haben wir in Lukas, dort heißt es, wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Je mehr einem Menschen anvertraut wird, desto mehr wird von ihm gefordert. Merkt ihr? Also mit der Verantwortlichkeit steigt auch die Anforderung. Wenn du jetzt aber da sitzt und hast die Verantwortlichkeit, willst die leitende Position und so weiter, aber das mehr an Verantwortung nicht, weil du das irgendwie nicht kannst, dann funktioniert irgendwann nichts mehr. Ich habe das in der Ausbildung erlebt, in der Lehre. Ich habe Werkzeugmacher gelernt. Das war ein Familienbetrieb. Und da saßen Leute in der Konstruktion, die haben als Lehrling angefangen und sich dann hochgearbeitet. Wir haben Sportwaffen gebaut, also bauen die jetzt noch. Ne? Ich nenne die Firma jetzt nicht, obwohl es Hammer-Dinger sind, aber ich will ja keine Werbung machen. Die Olympiamannschaft hat schon mitgeschossen und so alles. Naja, und die waren im Schützenverein und haben dann abends während einem Bier, sag mal, pass mal auf, und auf dem Bierdeckel gezeichnet und da kamen Sachen raus. Das war unglaublich. Und dann wurden umstrukturiert, es kam ein Konstruktionschef rein vom Studium, der hatte nach 3 Monaten den Spitznamen Konstruiernix. Die ganze Firma wusste das, nur er nicht. Das war auch nicht toll, ne? Oh, da kommt, du Konstruiernix. Und es hat nichts mehr funktioniert und er war auch nicht lange da, versteht ihr? Er tat sich schwer, Entscheidungen zu treffen, weil er zwar qua Amt und vielleicht mit dem Gehalt über den Leuten stand, die da waren, aber ansonsten mit allem hinterher hinkte. Und die Firmenleitung hat gesagt, geht nicht, wir bleiben in der Firmenstruktur, Familienstruktur, weil das kannst du nicht mit dem einen koppeln. Das sind so die Feinheiten, versteht ihr? Ja? Das muss dann stimmen. Je mehr Verantwortung, je mehr wird verlangt. Und dann sind letztlich vor Jesus wieder alle gleich, weil im Prinzip sind wir sowieso unfähig. Das zeigt sich an vielen Stellen, zum Beispiel hier ein Vers, es geht um Biografie, der mich immer tief in meiner Biografie schüttelt, ne, da geht es um Lehrer. Meine Brüder, nicht viele von euch sollten Lehrer der Gemeinde werden. Ihr wisst ja, dass wir Lehrer vor Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen. Also überleg dir, ob du Lehrer der Gemeinde sein möchtest. Und wenn wir dann vor Gott stehen, sind wir wieder alle gleich, weil bei denen, wo mehr Verantwortung ist, der Maßstab höher ist. Und dann kommen wir sowieso nur durch, aufgrund von Gnade und Vergebung. Wie ist das mit Entscheidung und Nichtentscheidung? Wenn du in einer Position bist, wo es darauf ankommt, dass du Entscheidungen triffst und du tust es nie, wird das irgendwann sich beißen. Jetzt könnte man noch viel über Entscheidungen, Fehlentscheidungen, wieso, warum, könnt ewig drüber reden. Ich möchte an dem einen Fokus bleiben, nah am Text. Nichtentscheidung. Die Folgen der Nichtentscheidung. Dann gehen wir weiter in unserem Textchen hier. Da heißt es dann, als sie Samuel entwöhnt hatte, brachte sie ihn zum Heiligtum des Herrn nach Shiloh. Das Kind war noch sehr klein. Seine Mutter nahm auch einen 3-jährigen Stier, einen kleinen Sack Weizenmehl und einen Krug Wein mit. Das war das, was man opfern musste, wenn man ein Gelübde erfüllt hatte. Könnt ihr nachlesen in 4. Mose 30. Dort gibt es die gesetzliche Regelung dafür. Sie brachte also das vorschriftsmäßige Opfer, wenn ein Gelübde erfüllt wird oder in der Erfüllung steht. Und da ist sie jetzt ja dabei. Sie bringt ihren Sohn nach der Entwöhnung zum Heiligtum. Und dann werden hier die Eltern genannt. Also hier ist Elkana jetzt auch mit dabei. Muss er als Mann, das geht gesetzlich gar nicht. Sonst wäre er wahrscheinlich, wer weiß, ob er dann dabei wäre. Ne? Haben wir schon gesehen. Der ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ihr könnt da selber einen Begriff finden. Ne? Genau, und dann heißt es hier, nachdem die Eltern den Stier geschlachtet hatten, brachten sie den Jungen zu Eli. Verzeihung, mein Herr, sagte Hannah, so gewiss du lebst, ich bin die Frau, die einmal an dieser Stelle stand und betete. Hier ist das Kind, um das ich damals Gott angefleht habe, er hat mein Gebet erhört. Sie sagt jetzt nicht, ich bin die Frau, wo du gedacht hast, die wäre besoffen, ne? Wisst ihr noch? Das hätte sie ihm ja auch sagen können. Jo, ich bin die Besoffene, siehst du? Das wäre vielleicht ein bisschen peinlich gewesen. Sie sagt nur, ich bin die Frau, die da gebeten hat. Eli, ach so, ja, ja. Vielleicht war es ihm sowieso noch peinlich, dass er, genau. Ne? Man muss ja nicht immer alles so, aber zwischen den Zeilen ist das schon sehr interessant, wenn man die ganzen Zusammenhänge vom Text kennt. Ne? Jo. Und dann sagt sie dann weiter, also Gott hat sein Versprechen erfüllt, auch ich will nun mein Versprechen erfüllen, das Kind soll für sein ganzes Leben dem Herrn gehören und alle warfen sich zum Gebet vor dem Herrn nieder. Da merkt man, was für ein Gottesverhältnis die Leute damals hatten. Man stand nicht vor Gott. Und wenn man stand, dann stand man, ne? Was auf keinen Fall ging, man saß nicht vor Gott. Man hat sich im Heiligtum nicht gefläzt vor dem Allmächtigen. Das tut man heute ja bei Empfängen, bei wichtigen Personen ja auch nicht. Da setzt man sich nicht hin. Ne? Man steht. Oder liegt auf dem Angesicht. Das ist übrigens der Grund, warum ich bei der Anbetung manchmal sage, lass uns aufstehen. Wir dürfen sitzen bei der Predigt und so. Aber vor dem Allmächtigen sind die Leute nie gesessen. Sie sind gestanden oder gekniet. Deswegen ist es gut, wenn wir beim Gebet oder der Anbetung auch mal stehen. Wir sind ja heute mediengeprägt. Ne? Es gibt so oft Filme, wo jemand vor den Herrscher tritt. Ne? Der wird dann immer schon mal auf die Knie gebracht oder er steht zumindest. Wird selten ein Stuhl, jetzt fläst dich mal hin und erzähl mal, geht nicht. Und vor dem Allmächtigen geht das erst recht nicht. Sie warfen sich vor ihm nieder. Herrscher der Welt. Und so wurde Samuel zum Eigentum Gottes. Eigentum. Eigentum ist ein uralter Begriff. Also in jeder Kultur, schon ganz weit zurück, kann man sehen, dass Eigentum definiert war. Was ist Eigentum? Ich habe hier auch mal eine Definition aus dem Internet, da geht es um Eigentümer, da heißt es, ist nach BGB, Paragraph 903, der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Ist gut, Gott verfährt nicht nach Belieben, er schließt Bündnisse, er hält sich an Regelungen. Da hängt das Bild ein bisschen. Aber wo es sehr gut passt, ist bei diesem letzten Satz hier. Der Eigentümer kann das, was ihm gehört, gegenüber anderen von jeder Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer kann sagen, das ist ausschließlich meins. Punkt. Und genau das ist jetzt hier der Fall bei Samuel. Sie gibt ihn ab. Später werden wir sehen, dass sie ihn einmal im Jahr sieht, wenn sie zum Heiligtum kommt, dann bringt sie ihm irgendwelche Klamotten. Aber Samuel ist Eigentum Gottes. Er ist jeglichem anderen Zugriff vollkommen entzogen. Er gehört dem Heiligtum. Der hohe Priester Elkana erzieht ihn. Das ist das, was die Bibel mit dem Begriff heilig beschreibt. Wir verstehen unter heilig schnell so eine Eigenschaft. Ich bin heilig. Heilig ist aber eigentlich ein Zugehörigkeits-, ein Eigentumsbegriff. Die Geräte, die im Tempel verwendet wurden, um Opfer zu bringen, die Gabeln, die durften nur am Tempel, nur für diesen Zweck, für nichts anderes und von niemand anderem als den Priestern benutzt werden. Sie waren Eigentum Gottes, herausgehoben aus dem Normalen, heilig. Und so ist das hier mit Samuel. Der Einzige, der Zugriff auf ihn hat, ist der hohe Priester durch die Anweisung Gottes, sonst niemand. Eigentum Gottes. Das ist die Entscheidung, die Hannah getroffen hat. Vor Gott, und diese Entscheidung wird nun umgesetzt. Eine Nichtentscheidung wäre für alle katastrophal gewesen. Du kannst Gott kein Gelübde und Versprechen geben und es dann nicht halten. Das war vollkommen unmöglich. Eigentum Gottes. Zweite und letzte Botschaft für uns heute, Gottes Eigentum, Gottes Eigentum. Es hört sich ein bisschen weit weg jetzt für uns an. Also Altes Testament, andere Welt, ja, herausgehoben. Ist es aber nicht. Im Neuen Testament ist das eigentlich der Standard. So heißt es im Hebräerbrief, durch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für alle Mal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Seht ihr das? Deswegen sagt das Neue Testament immer, sei heilig. Du gehörst nicht dir, dein Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Du bist Gottes Eigentum. Gottes Eigentum ist eigentlich nur eine andere Beschreibung für geheiligt. Ja? Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung gebracht. Gottes Eigentum. Die Gemeinde, Gottes Eigentum. Du bist Gottes Eigentum, wenn du zu Jesus gehörst. Also zu Jesus zu gehören, zu Gott zu gehören, Christ zu sein, bedeutet Gottes Eigentum zu sein. Das ist eine Sache, die uns manchmal nicht so geläufig ist. Ich sage, ich bin Christ, weil ich glaube und so weiter. Eigentum, darum geht's. Gottes Eigentum, mit dem er die Ewigkeit vollbringen möchte, weil er mit dir den Bund schließt für die Ewigkeit. Und das hat dann auch viel mit Priesterschaft, Priesterverständnis zu tun. Da heißt es im Petrusbrief, lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm vermittelt durch Jesus Christus Opfer darbringt. Opfer geistiger Art, geistlicher Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des gesamten Lebens. Samuel wurde mit seinem gesamten Leben Gott geweiht. Jesus hat seine ganze Existenz für uns geopfert, damit wir uns Gott weihen können und sein Eigentum sein können, mit dem gesamten Leben. Darum sagt der Petrus, Gottesdienst findet im Alltag statt. Gottes Eigentum, das ist der Punkt. Und da ist die Frage, sind wir uns dessen bewusst? Dass wir Gottes Eigentum sind. Priester, Priesterinnen. Im Alten Testament gab es das nicht, im Neuen Testament gibt es das. Das mit den Opfern hier wird dann auch nochmal erklärt, geistliche Opfer. Ich wollte das noch ein bisschen genauer haben. Das haben wir zum Beispiel im Hebräerbrief. Dort heißt es, durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer bringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn preisen. Im Alten Testament haben die Leute auch Dankopfer gebracht, haben auf dem Altar Sachen geopfert. Die Priesterschaft im Neuen Testament, die Gemeinde, die sein Eigentum ist, bringt auch Lob und Dankopfer, indem sie Jesus bekennt, indem sie ihn lobt und anbetet. Das ist der Grund, warum wir singen, warum wir anbeten. Und das war Jahrtausende vollkommen unmöglich. Im Heiligtum, im Gottesdienst sangen nur Leviten und vielleicht ein paar Priester, sonst niemand. Und selbst dazu mussten sie 25 Jahre sein. Ich habe hier mal die Regelung für euch. 4. Mose 4, Vers 28. Die Leviten sollen ihren Dienst im heiligen Zelt mit 25 Jahren aufnehmen und mit 50 beenden. Wer älter ist, kann den Dienst tun, den Leviten zur Hand gehen, aber er darf keine Arbeit in eigener Verantwortung ausführen. Nach dieser Regel sollst du die Leviten für ihren Dienst einteilen. Also du konntest noch so musikalisch begabt sein, ne? Noch so gut singen können. Du hattest keine Chance. Du musstest Mann sein aus dem Stamm Levi und 25, sonst durftest du im Gottesdienst im Heiligtum nicht singen. Punkt. Also die Leute hätten sich nicht im Traum ausmalen können, welche Freiheit wir heute haben als Priester. Da galt nicht, ja, ich habe die Begabung, habe ich das Anrecht, das auch zu tun. Vergiss es. Du musstest Levit sein, Mann 25. Wir stehen heute direkt vor Gott als Priester, Priesterinnen. Wir haben Möglichkeiten, die waren Jahrtausende vollkommen undenkbar. Merkt man das, wenn wir singen und anbeten? Das ist die Frage. Ne? Vielleicht, weil uns diese Dinge zu wenig bewusst sind. Ich habe mal vor Jahren mehr dazu gesagt. Ich habe eine alte Predigt gefunden, letztens. Manchmal stolpert man drüber. Ne? Habe ich bei einem Musikertreffen über Musiker der Bibel gepredigt. Da habe ich das zum Teil auch erwähnt. Ja? Wir stehen als Priester vor dem Herrn. Niemand von uns hätte das gedurft. Wir hätten nicht mal einen Fuß ins Heiligtum setzen können, sondern im Vorhof hätte es geendet. Wir dürfen vor dem Allmächtigen flezen und sitzen. Vielleicht haben wir da aber manchmal, wie soll ich sagen, einen zu starken neutestamentlichen Überhang, ne? Dass uns manche Dinge, um was es eigentlich geht, verloren gegangen sind. Und die Sache mit dem Priester ist natürlich eine Entscheidung. Das wird man nicht von alleine, das haben wir hier, ich zeige den Vers nochmal. Priesterschaft, die Gott geweiht ist, die ihm vermittelt durch Jesus Opfer darbringt, Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. Also zu Jesus zu gehören bedeutet, dass du dich ihm weihst. So wie Samuel hier Gott geweiht wird, dass du sein Eigentum bist, Priester und Priesterin. Der Unterschied ist, dass du diesen Schritt selber machen solltest. Ja? Samuel wird hier von seinen Eltern gebracht. Niemand kann dich zu Gott bringen, Eigentum Gottes. Das ist neuer Bund. Hier musst du selber eine Entscheidung treffen, dich Gott weihen. Es ist eine Art Gelübde. Mein Leben gehört dir, weil du dein Leben für mich gegeben hast. Du bist der oberste Priester. Wir sind nun deine Priester, die an deiner Stelle in dieser Welt in der Gemeinde handeln. Das ist der Fokus. Also wenn ihr den Text nochmal durchgeht und dieses Gelübde, dieses Opfer, wie Samuel Gott geweiht ist, dann stelle ich mir vor, es geht hier um euch. Nur dass euch niemand anders zu Gott trägt. Ne? Samuel wurde ja hingetragen, sondern es ist eure eigene Geschichte. Es geht darum, dass ihr selber diesen biografischen Einschnitt schafft und euch Gott weit. Und da ist so eine Sache, ne? Da ist bei uns jetzt neutestamentlich auch stark, das entscheiden wir, entscheidest du. Tut mir leid. Aber Gott hat schon immer ein kräftiges Wort mitgeredet, wen er zum Priester weiht. Und er hat schon immer ein kräftiges Wort mitgeredet, mit wem er den Bund schließt. Also glaub nicht, du könntest x-beliebig zu jeder Zeit, wenn du willst, zu Gott sagen, jetzt gehöre ich zu dir und du musst mich da oben reinlassen für ewig. Ne? Merkt ihr, das funktioniert nicht mit dem Allmächtigen. Und das sind Dinge, die uns wahrscheinlich vor reiner neutestamentlicher Bibelbetrachtung ein bisschen aus dem Blick geraten sind. Gott entscheidet mit. Er schafft zum Teil diesen Zeitpunkt. Und dann nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung. Wir sehen das im Hebräerbrief, da wird das in so einem Satz, da heißt es, so wie der Mensch einmal sterben muss und danach vor Gottes Gericht tritt. Ne? Das ist Deadline. Ja? Aber Gott kommt immer wieder, er sucht immer wieder Anknüpfungspunkte. Ne? Leute, die zu Jesus gehören, die können das sagen, ja, da war das und da war das, da war was. Ja? Aber die jedes Mal zu kappen, ne? Gott muss nicht 100-mal, er ist nicht auf uns angewiesen. Er ist der, vor dem die Leute auf dem Angesicht lagen. Aber durch Jesus gilt dann eben, dass das mit dem Gericht passé ist. Ne? Jesus sagt, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben, kommen nicht vor Gottes Gericht. Das war's. Sie haben den Tod hinter sich gelassen und jetzt schon das unvergängliche Leben erreicht. Keine Entscheidung ist aber eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, verloren zu bleiben. Keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich, möchte mit dir die Heirat, mit dir den Bund fürs Leben schließen und du triffst keine Entscheidung, ist es dann ja oder nein? Und die Liebe, mit der Jesus uns begegnet, eine Liebe in den Tod am Kreuz bis darüber hinaus, gibt es auf dieser Welt nicht. Und da ist alles außer ja, nein. Keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Es geht um Ewigkeit, ewiger Plan, ja. Aber dieser Plan Gottes hat sich schon immer an einzelnen Zeitpunkten entschieden, haben wir im Galaterbrief. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, Zeitpunkt. Es heißt immer wieder, nutzt die richtige Zeit, kauft die richtige Zeit aus. Da ist sogar ein Wort, das Zeitpunkt speziell bedeutet. Oliver Kahn hat mal im Interview gesagt, ein Spiel geht 90 Minuten, aber entscheidet sich in Sekunden. Tiefgreifender Satz, ne, für einen Fußballspieler. Ne? Also gab ja auch schon andere Sätze, die nicht so glorreich waren. Aber mal ganz ehrlich, du hast 19 Minuten gespielt, bist völlig kaputt und da hält da einer ein Mikro unter die Nase, so ganz fair ist das ja auch nicht. Ne? Aber so ähnlich kann man sich das vorstellen. Es geht um Ewigkeit, Unendlichkeit. Aber sie entscheidet sich in der Weltgeschichte und bei dir an einzelnen Zeitpunkten. Und die entscheidest nicht nur du allein, die gibt auch Gott. Keine Entscheidung ist dann eine Entscheidung. Also wie bist du gestrickt? Keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Nehmt das mal mit in die Woche in Bezug auf Jesus. In Bezug auf euren Dienst, Verantwortlichkeit in der Gemeinde, aber auch in Bezug auf euer Privatleben, euer Berufsleben. Vielleicht ist dort ja das Problem, dass jemand die Leitung hat, der es aber nicht ist. Wenn ihr das erkennt, könnt ihr entscheidend sein, ein entscheidender Segen sein, indem ihr euch klug verhaltet. Darum lasst uns jetzt aufstehen als Priester. Wir wollen Gott anbeten.